SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Die große Zeit der Alben ist unwiederbringlich vorbei. Streaming macht Alben sinnlos. Das sind Argumente, die man immer wieder hört. Und da ist natürlich was dran. Wenn alles immer verfügbar ist und munter zusammengestellt werden kann, dann verlieren künstlerische Zusammenstellungen an Wert. Und trotzdem gab und gibt es in den letzten 10 Jahren noch Künstler, Künstlerinnen und Bands, die es trotz Spotify und Co. geschafft haben, Alben zu produzieren, die einschlagen und zu Meilensteinen werden. Adele ist so jemand. Oder dieser Künstler hier, Ed Sheeran.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18. Lately, her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly.
The A-Team von Ed Sheerans Debüt Plus. 2011 war das, 10 Jahre ist das her, da war Ed Sheeran 20. In der Woche des Erscheinens dieses Podcasts wird er 30. Herzlichen Glückwunsch, ein Debüt, wie man es kaum noch für möglich gehalten hätte, war das damals. Ganze 6 erfolgreiche Single-Auskopplungen, Spitzenplätze in den Albumcharts, etliche Gold- und Platin-Auszeichnungen. Kurzum, der Startschuss zu einer Karriere als internationaler Popstar, der mit seinen Shows Stadien füllt. Ich begrüße im SWR Studio aus der Generation Plus. Nee, Generation Plus hört sich irgendwie blöd an. Sagen wir aus der Generation Ed, klingt besser, oder? Michelle Habermehl, kann man das so sagen, Michelle?
Also es klingt auf jeden Fall total sympathisch und da ich Ed Sheeran Fan auch bin, kannst du das gerne so nennen. Streng genommen bin ich ja Generation Y und der gleiche Jahrgang übrigens wie Ed Sheeran, 1991 und ich glaube, so nett das auch klingt mit Generation Plus oder Generation Ed, ich glaube, da würde Ed mir selbst jetzt auch zustimmen, wenn ich sage, dass wir mit unserer Generation andere Künstler und Künstlerinnen verbinden, so die Popstars aus unserer Jugend, Beyoncé, Amy Winehouse, Jay-Z, viele mehr. Und dann noch einer, und zu dem kommen wir auch später, was der mit Ed Sheeran zu tun hat, Eminem. Weil möge man denken über ihn, was man möchte, aber der hat tatsächlich unsere Generation anscheinend mitgeprägt, glaube ich.
Und genau wie ich aus dem Homeoffice dazu geschaltet, Kollege Stefan Fahri. Ich bin Frank König und wir beide sind ja irgendwie staunende Beobachter dieser Karriere von Ed Sheeran. Stimmt's, Stefan?
Ja, also altersmäßig gehöre ich bestimmt nicht zu Eds Zielgruppe. Also das steht mal fest. Und ich muss auch gestehen, ich habe ihn, also mit dem DA-Team habe ich ihn ja im Radio, hat man ihn ja so ein bisschen wahrgenommen. Und ich fand es auch einen ganz guten Song. Aber ich habe es dann erstmal gecheckt, als diese Videos kamen nach seinem zweiten Album von diesem Wembley Stadium. Also da im Wembley Stadion dreimal vor 80.000 Leuten gespielt hat. Und da dachte ich erst, ach, guck mal hier, die Plattenfirmen haben sie wieder einen Star aufgebaut und schicken ihn gleich auf die große Bühne. Sieht alles ganz toll aus. Bis ich dann irgendwie so ein bisschen gecheckt habe, was macht denn der da überhaupt? In der vorderen Reihe, da stehen die jungen Mädchen, die weinen, die schreien, die tanzen. Der Typ steht auf der Bühne ganz allein mit diesem Loopboard, also mit seinem technischen Unterstützung im heiligen Grund des Wembley Stadions, also wo die großen Bands gespielt haben. Er hat gar keine Band dabei. Er hat die Eier, sich da hinzustellen und insgesamt 240.000 Fans zu bespielen. Und da dachte ich, wow, Respekt, ja. Und dann dachte ich, Mann, das ist ja ein cooler Typ, ja. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass ich mich näher mit ihm beschäftigt habe, dass er natürlich ein mega, mega Songwriter ist.
Den Opener The A-Team haben wir schon gehört. Ein stotternder englischer Singer-Songwriter mit irischen Wurzeln, nicht besonders groß, nicht schlank, mit rotem Wuschelkopf, schreibt einen Song über eine obdachlose Prostituierte, die er während seiner freiwilligen Sozialarbeit kennengelernt hat. Und dieser Song wird die erfolgreichste Debütsingle des Jahres im Vereinten Königreich. Eine Story wie aus einem Hollywood-Streifen und vielleicht gerade deswegen für Marketingstrategen sehr interessant. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber bleiben wir mal bei diesem Phänomen des Sommers 2011, Michelle. Wer ist dieser Ed Sheeran und wo kam er da plötzlich her?
Ja, also aufgewachsen ist Ed Sheeran in Suffolk in England. Mutter Schmuckdesignerin, Vater Kurator und Dozent, Bruder klassischer Komponist. Und mit 11 Jahren hat Ed angefangen, Gitarre zu spielen, eigene Songs zu schreiben, hat schon mit 14 seine erste EP auf den Markt gebracht. Und er sagt selbst über sich, er war irgendwie ein komisches Kind. Er war nicht so beliebt und dann fing er auch noch irgendwann mal an zu stottern, was dazu geführt hat, dass er auch ausgegrenzt wurde, hat also wirklich Mobbing erfahren. Und er hat auch Sprechtherapien gemacht, die haben alle nichts genutzt. Und dann kommt ein entscheidender Punkt im Leben von Ed Sheeran. Auf Anraten seines Onkels hat sein Vater eine CD von Eminem gekauft. Und er hat wirklich jedes Wort von diesem Album auswendig mitrappen können. Und das hat ja auch sein Singer-Songwriter-Stil wirklich entscheidend mitgeprägt. Wir kommen nochmal später drauf zu sprechen. Mhm. Mit 17 ist er dann nach London gezogen, hat 2009 300 Konzerte gegeben und wurde zu dem Geheimtipp in der Indie-Szene. Aber der ganz große Erfolg, der blieb einfach irgendwie aus. Und dann hat er eigentlich so eine kurze kleine Krise gehabt und eines Morgens ist er aufgewacht und hat sich gedacht, ich fliege jetzt nach L.A. und versuche dort mein Glück. Und dann ist was passiert, wovon viele Musiker und Musikerinnen nur träumen können. Auf einem Konzert dort wurde er vom Management von Jamie Foxx angesprochen. Jamie lässt ausrichten, dass er Ed gerne unterstützen möchte. Und er hat sich dann tatsächlich bei ihm gemeldet, haben miteinander gesprochen. Und dann hat Jamie Foxx ihm das Angebot gemacht, du kannst auf meiner Couch pennen und in meinem Studio Songs aufnehmen. Und wow, das war eigentlich so der Beginn von Plus.
Du hast ja eben gerade angesprochen, mit die Beziehung zu Eminem, nur mal, dass die Meilensteine-Podcast-Hörer das mal im Ohr haben, das klingt so. Eminem, der amerikanische Hip-Hop-Superstar der 2000er Jahre und Cleaning Out My Closet war das. Wenn man The A-Team hört, glaubt man ja nicht, dass das auch ein Vorbild von Ed Sheeran war. Das ändert sich spätestens mit der zweiten Single-Auskopplung von Plus. Hier kommt You Need Me, I Don't Need You. Break it down, thinking of making a new sound. Playing a different show every night in front of a new crowd. That's you now. Chow seems to laugh, is great now. See me lose focus as I sing to you loud. And I can't, no, I won't hush. I say the words that make you blush. I'm gonna sing this now. Ow, ow. See, I'm true, my songs are where my heart is. I'm like glue, I stick to other artists. I'm not you, now that'll be disastrous. Let me sing and do my thing, I'll move to greener pastures. See, I'm real, I do it all, it's all me. I'm not fake, don't ever call me Daisy. I won't stay put, give me the chance to be free. Suffolk sadly seems to sort of suffocate me. Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man.
my tune cell. Call yourself a single writer, you were just bluffing. Names on the credits and you didn't write nothing. I sing fast, I know that all my shit's cool. I will blast and I didn't go to Brit school. I came fast with the way I act right. I can't last if I'm smoking on a crack pipe. And I won't be a product of my genre. My mind will always be stronger than my songs are. Never believe the bullshit that fake guys feed to you. Always read the stories that you hear on Wikipedia. And musically I'm demonstrating. Whenever I perform live, feels like I am meditating. Times at the Enterprise when some fella filmed me. Young singer rides like a Gabriella chill me. Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you at all. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you.
You need me, I don't need you, Stefan. Da hört man die Hip-Hop-Wurzeln von Ed Sheeran ziemlich genau. Wie nennt man das jetzt? Bio, Akustik, Hip-Hop vielleicht?
Ach, weiß ich gar nicht, ob man da irgendwie einen Namen für geben muss. Das war einfach dieser Schmelztiegel, den Ed auch zu Hause erfahren hat. Also zu Hause gab es ja in Papas Plattensammlung so Sachen wie Bob Dylan, die Beatles, Van Morrison, also mehr dieser Akustikkram. Und er war, wie wir es gehört haben, großer Eminem-Fan, der ihm erstens geholfen hat, übers Stottern hinwegzukommen, muss man sagen. Und zweitens, dessen persönliches Leben einfach ihn auch, er hatte die Parallelen zu sein Leben. Er war auch dieser Gemobbte, der Außenseiter, er hatte nicht viel Freunde und ich glaube, er bewunderte Eminem auch dafür, wie er sich da aus dieser Wohnwagensiedlung nach oben gekämpft hat in der Popmusik. Mhm. Er hatte auch diesen Ehrgeiz, auch Eminem hat alle Rap-Clubs durchgespielt, die es gab, genau wie Ed alle Clubs in London durchgespielt hat. Und man darf eins nicht vergessen, Ed hatte ganz großen Kontakt zu dieser Londoner Szene. Er hatte ja diese quasi so eine Auftrittsbasis verschafft. Er hatte damals 200 Clubs angeschrieben, 50 haben ihm geantwortet. Die hat er dann immer in London abgespielt und da hat er andere Leute kennengelernt. Vor allen Dingen die sogenannte britische Crime-Szene in London. Das war, wer sich erinnert, so Leute wie Goldie, dieser Elektro und Two-Step und dieser Hip-Hop-Example, auch ein Typ, mit dem man nachher auf Tour gegangen ist. Mhm. Und da ist er sehr geprägt worden. Und dieser rhythmische Gesang, den wir eben gehört haben, der erinnert mich stark an Craig David, der ja auch aus dieser Szene kam, aus der Two-Step-Szene, der auch unheimlich viele Silben in einen Satz gepackt hat. Ja, hören wir mal rein. I was checking this girl next door when her parents went out. She phoned, say, hey, boy, come on right around. So I knock at the door, he was standing with a bottle of red wine, ready to pour, dressed in long black satin, laced to the floor. So I went in, then we sat down, started kissing. Caressing, told me about jacuzzi, sounded interesting. So we jumped right in. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. So we stopped with a bottle of Moët for Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. Erinnert schon sehr stark an Ed Sheeran, an diesen rhythmischen, sehr perkussiven Gesangsstil, den er hat.
Ja, und ist von der Instrumentierung ja auch mit akustischer Gitarre. Insofern ist nicht alles nur elektronisch produziert. Trotzdem treibt es Ed Sheeran ja auf die Spitze, ne? Also der hat ja diese Welten zusammengeführt, indem er alleine mit der Gitarre und ein paar Effekten eine ganze Band simuliert. You Need Me, I Don't Need You. Ist ein wunderbares Beispiel. Hier haben wir die Live-Version Ed ganz alleine. Sound, break it down, thinking of making a new sound, playing a different show every night in front of a new crowd, that's you now. Child seems the love is great now, see me lose focus as I sing to you loud. And I can't, no, I won't hush, I say the words that make you blush. I'm gonna sing this now, wow.
See, I'm true, my songs are where my heart is. I'm like glue, a stick to other artists. I'm not you, now that'll be disastrous. Let me sing and do my thing and move to greener pastures. See, I'm real, I do it all, it's all me. I'm not fake, don't ever call me Daisy. I won't stay put, give me the chance to be free. Suffocating seems to sort of suffocate. Hey! Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. But so you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you.
Ein Mann, eine Gitarre, ein Mikrofon, ein paar Fußschalter. Was passiert da genau, Michelle?
Ja, also Ed Sheeran benutzt hier eine Loopstation. Man nimmt damit also ein Audiosignal auf über einen bestimmten Zeitraum und dann wiederholt man es immer wieder in Dauerschleife. Man bildet also einen Loop. Und man kann dann mehrere von diesen Loops aufnehmen und diese dann beliebig an- und ausschalten. Hat man hier ja auch wunderbar gehört.
Also dieses Wuh zum Beispiel, ne? Dieses Wuh, das kam ja rhythmisch immer wieder und das war einer dieser Loops.
Ganz genau richtig. Und man sieht ja einfach so, der hat sich einen Fahrplan vorher erstellt. Man muss das auch wirklich sich einen ganz dezidierten Plan aufstellen. Wie will ich was wann aufnehmen und wann muss ich wann wie den Pausenknopf drücken, dass einfach auch die Loops auch wirklich zur richtigen Zeit wieder eingesetzt werden. Und das muss man auch wirklich bis zur Perfektion einüben, weil ich glaube immer für viele Leute hat es diesen Anschein so von wegen, okay gut, ich nehme jetzt was auf und dann drücke ich die Pausentaste und dann mache ich es da wieder an. Aber das muss man muss wirklich rhythmisch perfekt sein, dass das auch wirklich gut funktioniert. Das ist nicht zu unterschätzen. Also, und er hat es ja wirklich damit geschafft, eine ganze Band zu ersetzen, ne? Und er hat damit auch darüber hinaus, muss man sagen, einen richtigen Trend auch ausgelöst. Ich weiß, dass in der Zeit auf einmal alle Jungs und Mädels die Loopstation sich bestellt haben und haben dann damit Videos aufgenommen. Da gab es einen Haufen auf YouTube zu sehen. Und wo man es auch oft gesehen hat, war bei Songslams, hat man es auch ganz oft gesehen. Also quasi so das Pendant zu Poetry Slam. Und da hat man nämlich zum Teil gesehen, ohne es jetzt böse zu meinen, aber wer es halt wirklich beherrscht und wer halt eher nicht so, weil du musst wirklich total präzise agieren.
Ja, in also der Tat, ich habe ja so ein Ding auch. Ich habe so ein Ding auch. Ja. Ich habe das eingebaut in meinem Gitarrenverstärker und ich habe das mal ausprobiert und bin da sehr früh dran verzweifelt. Gescheitert. Und damit das Gerät nicht aus gescheitert, ja wirklich. Ja. Damit das Gerät nicht aus dem Fenster fliegt, habe ich gesagt, ach komm, jetzt hörst du auf, schaltest nochmal einen Gang zurück, spielst ganz allein für dich hin. Es ist wirklich schwierig. Und das aber vor Leuten. Ich bin ein absoluter Fan davon, von wenn Leute das können.
Ehrlich. Ja, ich auch.
Aber Michel hat es schon angedeutet, er hat ein eigenes Genre damit begründet. Denn ja, es gibt dann dieses Genre der Loop-Artists, die nur noch damit arbeiten. Und er hat über 300 Gigs gespielt. Also ich meine, diese enorme Live-Erfahrung kam ihm natürlich zugute bei der ganzen Sache. Und was an diesem Loopen ganz toll ist, finde ich, bei Ed Sheeran, was ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen habe, ist, dass er natürlich dem Publikum live die Möglichkeit gibt, quasi den kreativen Songprozess nochmal nachzuverfolgen. Also wie die einzelnen Teile des Songs sich zusammensetzen. Dann ist der Song zu Ende, alle Loops werden gelöscht und das Ding wird beim nächsten Mal wieder neu aufgebaut. Also das hat schon auch seinen künstlerischen Reiz, also vom Kreativprozess her.
Er könnte auch hergehen und das alles wieder einspielen, oder? Er könnte ja auch einfach hergehen, ein Tape nehmen und das alles einspielen. Aber er macht es tatsächlich, genau, er macht es tatsächlich on stage live, baut er das jedes Mal wieder zusammen.
Du bist immer wieder bei seinem Kreativprozess dabei. Jeder darf mitverfolgen, welche Teile gehören zum Song, wie werden sie gesetzt. Ich hätte ihm meine Band verpasst, muss ich ehrlich sagen, wenn ich sein Management wäre. Aber sein Management wollte ja sowieso viel von ihm.
Genau, da sind wir bei einem schönen Punkt in der Geschichte, denn die Entstehungsgeschichte dieses Songs, beschreibt genau das ziemlich gut. Wie irritiert eben große Teile des Musikbusiness von Ed Sheeran waren zu Beginn, Michelle?
Ja, also das ist wirklich so ein leidiges Thema, was da in dem Song verarbeitet wird. Also leidiges Thema in der Musikindustrie. Sein erstes Management wollte, dass er sein Aussehen verändert. Und das, glaube ich, haben total viele Künstler und Künstlerinnen schon erlebt. Und die haben halt gesagt, du veränderst dein Aussehen und dann hast du auch bessere Erfolgschancen. Er sollte zum Beispiel seine roten Haare...
Das hat man mir auch immer gesagt.
Das Management, die haben halt gesagt, okay gut, pass auf, deine roten Haare, die solltest du, Achtung, lieber schwarz färben lassen. Also was ich mir auch gar nicht bei ihm vorstellen kann. Und nee. Das mit der Loopstation, ne, worüber wir es gerade hatten, sollte er auch lassen. Und das hat denen alles irgendwie nicht so gepasst. Und das hat dann Ed Sheeran wiederum nicht gepasst. Und dann ist er dort auch weggegangen. Und gut so, dass er es gemacht hat, weil sowohl die roten Haare als auch die Loopstation sind absolute Markenzeichen von ihm. Und der Text übrigens, der gibt auch noch viele weitere Hinweise darauf, was er noch so hätte sein lassen sollen. Zum Beispiel, I'll keep my last name forever. Also könnte auch sein, dass die gesagt haben, so ein Vor- und Nachname gefällt uns irgendwie nicht. Und ja, also jedenfalls ist auf jeden Fall diese Kernaussage, you need me, man, I don't need you. Also ihr braucht mich, um Erfolg zu haben, ich brauche euch nicht.
Das kann nur einer sagen, der quasi die Ochsentour hinter sich hatte und quasi diese 300 Gigs im Jahr gespielt hat und sagt, ich mache mein Ding und ihr könnt euch dazu verhalten. Also das ist schon eine sehr selbstbewusste Ansage.
Und der natürlich, darf man auch nicht vergessen, in der Internet-Generation groß geworden ist. Ja, eine Zeit, in der natürlich eine Selbstvermarktung leichter gefallen ist, als es die Künstler vor ihm hatten. Das muss man auch sagen. Justin Bieber ist auf YouTube groß geworden. All diese Leute, man konnte sich auch selbst vermarkten und mal leicht auch natürlich der Plattenfirma eine Abfuhr geben.
Oder was auch nicht zu unterschätzen ist, MySpace war ja früher so die Plattform. Also ich weiß, dass zum Beispiel Adele wurde auch darüber entdeckt. Und dann kam irgendwann mal YouTube.
Ja, auch, natürlich. Er wurde auch entdeckt, da kommen wir nachher vielleicht noch drauf, von seinem Produzenten. Jake Goslinger hat ihn auch auf MySpace entdeckt. Das war die soziale Musikerplattform überhaupt.
Es markiert ja eigentlich auch so den Einschnitt in der Musikvermarktung, ne? Dass die großen Labels plötzlich nicht mehr immer den Hut aufhaben, sondern dass es eben durch Selbstvermarktung eben auch eine ganz andere Richtung geht. Eigentlich eine Entwicklung, die dann letztendlich zum Sterben des Albums oder zum Dahinsiechen des Albums geführt hat, aber für Künstler Fluch und Segen zugleich.
Absolut, sehe ich auch so. Ich finde, sie hat diese Entwicklung, wenn wir da kurz drüber reden, auch, ich finde, sie hat auch Qualitätsverluste hervorgebracht. Diese Selbstvermarktung, dieses alles raushauen auf YouTube, was man produziert. Ich als Gitarrist zum Beispiel frage mich immer, gibt es denn überhaupt noch tolle Gitarristen live? Also alle Jungs sind auf YouTube, produzieren schnelle Finger und zeigen sich auf YouTube, aber live sehe ich die so gut wie gar nicht mehr. Und das ist so eine Entwicklung, die ich nicht gut finde. Auf der anderen Seite, diese Freiheit zu haben, zu tun und zu lassen, was man will künstlerisch, ist natürlich eine tolle Entwicklung.
Die Kehrseite ist, dass man natürlich mit Aufnahmen, mit Alben oder Singles nicht mehr wirklich viel Geld verdient im Streaming-Zeitalter. Mhm. Das gehört auch dazu. Aber wir bauen jetzt einfach ein bisschen Lego. Hier ist Lego House.
I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. Broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of luck. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down.
Ed Sheeran, Lego House. Das sind wir wieder beim ganz klassischen Singer-Songwriter-Handwerk, Stefan. Und handwerklich auch eine spannende Co-Produktion.
Absolut, also das ist der klassische Singer-Songwriter. Also wir haben ein bisschen Gitarre, ein bisschen Klavier, ganz dezente Drums und halt Gesang obendrauf. Und das hat er zusammengeschrieben mit Jake Gosling und Chris Leonard. Also die waren auch am Anfang so seine Wegbegleiter. Jake Gosling, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, war Produzent, hat ihn auch auf dieser Plattform MySpace entdeckt. Das war damals, wie man so schön sagt, der ganz heiße Scheiß. Da hat jeder sein Zeug veröffentlicht, da konntest du dich präsentieren. Und da hat er ihn dann eingeladen zu einer Session. Er hat ihn abgeholt von der Busstation. Und ihm war dann gleich klar, als er Ed im Studio hatte, dass Ed Sheeran eben genau wusste, was er mit seiner Musik machen wollte. Er hat ihm dann auch das Looping vorgeführt, das hat ihn fasziniert. Und was ihn vor allen Dingen fasziniert hat, war, dass Ed Sheeran diesen ganzen Underground-Kram aus London kannte. Also diese ganze Elektro- und Rap-Szene, die auch Jake Gosling teilweise produziert hat. Ja. Chris Leonard war übrigens, der kam ein bisschen mehr vom Pop-Punk, war Gitarrist und Sänger und hat schon für Paolo Nutini und James Bay, also diese Singer-Songwriter, auch schon geschrieben. Später noch Shania Twain, One Direction, also auch ein sehr, sehr, sehr versierter und guter Songwriter. Und Gosling hat dann sehr früh erkannt, was wir vorhin schon besprochen haben, dass Ed in der Lage war, diese tollen Melodien und diese Hip-Hop-Beats mit diesen akustischen Gitarrenriffs zu verschmelzen. Und dann wurde das halt eine Männerfreundschaft, die zwei Alben gehalten hat und sicherlich auch zum Erfolg dieses Albums beigetragen hat.
Michael, inhaltlich wird Lego hier als Beziehungsmetapher genutzt. Worum geht's?
Mhm. Also es sagen ja eigentlich schon die ersten Zeilen. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. Also ich heb die Steine auf und baue ein Lego-Haus draus. Und wenn was schief geht, dann können wir es auch zerschlagen. Das hat sowas von, komm, lass es uns mal probieren. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir es wenigstens versucht. Es geht auf jeden Fall um eine Liebesbeziehung, die im Dezember startete. Das sagt zumindest der Text und ja, so irgendwie symbolisch dafür, man hat sich, man hält sich warm und hat sowas von einem Beginn, wo man halt erstmal noch so am Schauen ist letztendlich. Also auch diese Zeile, I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put it on a wall. Also das heißt auch, ich mal dich nach Zahlen und färb sie ein und wenn es gut geht, dann können wir es einrahmen und es aufhängen. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Sehr schön ist auch übrigens das Video dazu. Ja, so schöne Metapher auf jeden Fall. Sehr schön ist auch das Video übrigens dazu. Das ist mit Rupert Grint, kennt viele von Harry Potter. Und das Lustige ist, es wurde auch mit Lego tatsächlich nachgestellt. Es ist super süß, das kann man sich mal gerne auf YouTube anschauen.
Übrigens, auf Plus hat Ed Sheeran noch einen Lego-Stein versteckt, hier in You and I.
Everybody said we'd be together forever, but I know that I never wanna settle down, come around, pick up the love light, let go now. Never wanna turn into another like you, sleep with my thoughts, dance my views.
Oder kann man echt nur schwer folgen. Das Ganze nochmal in Zeitlupe. Everybody said that we'll be together forever, but I know that I never wanna settle down, come around, break up the love like Lego now. Ach, ja, wieder die Lego-Metapher. Und es gibt noch ein paar andere Songs, in denen Lego eine Rolle spielt. Eine kleine Übersicht.
I don't know who directs those films I watch when I sleep. I'm not sure who the producer is, but I don't think it's so Weinstein. Sometimes they're made of Lego, sometimes they're made of gold. Sometimes it's hard to let go of the ones I just can't bear to.
I've been waiting on on the phone for your text, yo. I wanna stay connected like Lego. You the gas to my car, you my petrol. Me and you go back retro.
Lego Bausteine in der Popmusik. Das waren Mariah Carey mit Up Out My Face. Das war Just Jack mit All Night Cinema und die Black Eyed Peas mit XOXOXO. Übrigens, als Ed Sheeran erfahren hat, dass er mit Lego House zum ersten Mal auf einzelnen Charts ist, ist er mit Kumpel Harry Styles von One Direction in einen Spielzeugladen gegangen, hat sich dort den Lego Star Wars Millennium Falcon gekauft und die beiden haben dann eine ganze Nacht damit verbracht, Lego Raumschiffe zu bauen. Manchmal verbringt Ed Sheeran aber auch eine ganze Nacht mit Trinken. Hier kommt Drunk.
I wanna be drunk when I wake up. On the right side of the wrong bed, and never an excuse I made up. Tell you the truth that it was, didn't kill me. It never made me stronger at all. Love will scar your makeup and lipsticks to me. So now I maybe lean by there. I'm sat here wishing I was sober. No, I'll never hold your love. But a house gets cold when you cut the heating. Without you to hold, I'll be freezing. Can't rely on my heart to beating, 'cause you take parts of it every evening. Take words out of my mouth just from breathing. Replace with phrases like when you're leaving me. Should I, should I? Maybe I'll get drunk again. I'll be drunk. At the bottom of a coke can, and I got no plans for the weekend. So should we speak then? Keep it between friends. Though I know you'll never love me like you used to. There may be other people like us who see the flicker of the clipper when they light up. Flames just create us. Burns don't heal like before. You don't hold me anymore.
Drunk von Ed Sheeran. Betrunken ist Ed Sheeran nach eigener Aussage öfter mal. Ich bin jemand, der gerne und viel trinkt. Es ist ganz einfach. Wenn du trinkst, machst du Fehler und wenn du Fehler machst, kannst du Songs darüber schreiben. Und genau um so eine Geschichte geht's auch in Drunk, Stefan.
Ja, es ist erstmal der Klassiker, die Beziehung bricht auseinander und weil er nicht bereit ist, sich zu ändern so, in seiner Persönlichkeit und den Schmerz spült er dann mit jede Menge Alkohol runter. Und der Fehler, der dahinter liegt, ist eigentlich eine Geschichte, die er auf Tour mit, ich glaube mit Example erlebt hat. Da hat er nämlich ein Wodka-Mix-Getränk für sich entdeckt, das so gemixt war, dass man den Wodka gar nicht schmeckt und damit hat er sich wohl volllaufen lassen. Und bis er dann schlussendlich, um den Text zu zitieren, in the wrong bed war geworden ist und den Tourbus verpasst hat. So viel zum man kann Fehler machen und dann Songs drüber schreiben, was er dann getan hat. Aber das ganze Album ist ja textlich gesehen, da ist er ja schon so ein bisschen musikalischer Alkoholiker, ja? der sich durch seine gesamten Songs auf dem Album eigentlich durchtrinkt. Ja? Wir haben noch You and I, haben wir eben gehört. Finde ich übrigens ein schickes Wortspiel. You and I, du und ich. Auf der anderen Seite die Abkürzung von University. Es geht ja darum, sie geht studieren, er nicht. Zack, wird sich getrennt. Und was macht er? Ich bin am Ende der Nacht immer noch betrunken, ja, sagt er im Text, wobei er anmerkt, ich trinke aber nicht wie andere. Also da zeigt er schon, was er vom Trinken hält.
Ich kann das alles erklären.
Und in Give Me Love ist eine Geschichte, wo er sich erstmal Mut antrinken muss. Ja, und da heißt es dann, vielleicht rufe ich dich heute Nacht an, wenn sich mein Blut in Alkohol verwandelt hat. Also Ed Sheeran trinkt sich schon durch sein Album und ich sag mal Prost.
Er ist ja auch noch jung. Also trinken tut er auch ab und zu. Und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, Ed Sheeran ist er alles andere als dieser allglatte, smarte, durchgedesignte Popstar-Typ. Ursprünglich auch echter Schrecken für jeden Marketingmensch. Wann war der Zeitpunkt, an dem aus diesem Antistar der perfekt zu vermarktende Superstar wurde? Was war der Auslöser, Stefan?
Ich glaube, dass Ed Sheeran von Anfang an wusste, wo er hin wollte und dass sein Ziel eben ein Superstar nicht, aber ein der Erfolg in der Musikbranche sein soll. Der hat das, die Karriere ganz genau geplant. Sein Motto war ja, Talent hat man nicht, das muss man sich erarbeiten. Er hat wirklich ganz hart daran gearbeitet. Und wer hart arbeitet, hat auch Erfolg. Und immer wieder haben auch Leute, die ihn kannten, gesagt, wie fokussiert er an die ganze Sache rangeht. Und es fing an, im Prinzip sein Marketing, wie er sich nach oben schaffte, schon mit dem Albumcover, mit dem ersten, mit dem Album Plus. Er verwendet ja für seine Alben zum Beispiel nur grafische Zeichen, also Pluszeichen, Minuszeichen, Geteiltzeichen, also keine Titel. Also das war schon so angelegt. Mhm. Die Farben waren übrigens immer unterschiedliche Farben. Gelb, grün, blau. Also wenn du im CD-Regal durchgeblättert hast, wusstest du sofort, oh, guck mal da. Oh, Ed Sheeran, das ist seine Scheibe. Er hat das schon sehr geschickt entwickelt. Er hat auch, wir haben das vorhin schon gehört mit Jamie Foxx, sehr, sehr, sehr direktes und gutes Networking betrieben. Das war auch so ein Teil seiner Strategie. Elton John war sein Mentor. Ja? Nach dem Album bei der Grammy-Nominierung hat Elton John mit auf die Bühne genommen, hat ihn vorgestellt. Jamie Foxx hat ihn mit in seine Radioshow genommen. Er hat zum richtigen Zeitpunkt hat er sich mit Taylor Swift, dem absoluten US-Superstar, hat er im Vorprogramm gespielt. Pharrell Williams hat er nicht einfach so cool zusammengearbeitet, sondern genau zu der Zeit, als Pharrell Williams der heißeste Typ in der Musikszene war mit Happy und die ganze Welt zum Tanzen gebracht hat. Ed Sheeran hatte, das muss man ihm lassen, dieses Gespür auch für Zeitgeist. Und dazu kamen natürlich Sachen, wie erwähnt, mit diesen Symbolen auf der Platte. Er hat ja ein Jahr Pause gemacht gehabt nach seiner zweiten Scheibe. Und da musste er auf Twitter, quasi kam nur noch der Tweet mit dem Wort Done. Also so aus dem Nichts heraus, also geschafft. Und da hat er das Geteilzeichen zu. Und alle Fans wussten, ach, guck mal hier, kommt eine neue Scheibe. Ja, und das wurde nachher immer größer. Es gab riesen Marketingkampagnen. Da wurden seine Videos auf Trucks projiziert. Japanische Katzen haben auf Instagram seine Songs gesungen. Dann hatte er die tolle Idee der Pop-Up-Stores. Also Pop-Up-Stores, das ist ja in letzter Zeit aufgekommen. Das sind ja die Geschäfte, die nur für kurze Zeit existieren, dann wieder zumachen. Da konnte man den ganzen Ed Sheeran Werbekram kaufen. Und das führte dann so weit. Und da haben Kritiker dann auch gesagt, Ed, irgendwie ist auch mal gut. Ne? Also er tauchte dann auf YouTube zum Beispiel auch mit unserer deutschen Beauty-Influencerin Bibi Heinecke auf. Ja, also wo ich auch sage, Mann, Ed, er macht dann Gurgelspiele mit ihr. Ja, also Hits gurgeln. Er hat das konsequent durchgezogen, dieses Marketingkonzept. Dieses permanent präsent sein, dann wieder rausgehen für ein Jahr, dann wieder präsent sein. Und zum Schluss, also auch ein Höhepunkt natürlich seiner roten Haare geschuldet und seiner Liebe zu Ketchup, hat er von einem großen amerikanischen Ketchup-Produzenten sogar ein eigenes Produkt bekommen, der Edchup. Ja.
Ja. Das habe ich auch nicht gewusst.
Der ist, also...
Aber er musste sich nicht in Heinz Sheeran umbenennen. Das ist
nein, hat er ja vorhin schon gesungen, er ändert seinen Namen nicht. Aber er wusste wirklich schon genau, was er wollte. Und wenn man mal überlegt, wie er an sein drittes Album rangegangen ist, also sein das Divide-Album, das mit Shape of You ja ein Monster-Hit hatte. Ja? Und ich zitiere ihn einfach mal, was er darüber gedacht hat. Ich wollte unbedingt sicher gehen, dass es ein bahnbrechendes Album wird. Die letzten beiden waren sehr erfolgreich für mich. Also wir reden gerade über eins dieser Alben, was wir als Meilenstein-Album bezeichnen. Sie waren aus meiner Sicht aber nicht die Alben, mit denen ich die Welt bewegt habe. Ich habe noch kein Album, das meine Karriere wirklich aus den Angeln gehoben hatte. Ich hatte nicht Adele's 21 oder Bob Dylan's Blood on the Tracks und auch nicht Bruce Springsteen's Born in the USA. Ich will das jetzt. Jetzt will ich, dass jeder Mensch 5 oder 6 Songstitel aus Divide im Schlaf herunterrattern kann. Also er hat eine Vision gehabt, die er durchgezogen hat und die jetzt momentan daraus besteht, dass er den nächsten Schritt geht und Schauspieler ist. Ja? Und auch da nicht in irgendwelchen Pipifaxen, nein, er ist der Bade in Game of Thrones und in einem erfolgreichen Kinofilm Yesterday. Also Anti-Star, ich glaube, ein bisschen sagen zu wollen, dass Anti-Star natürlich auch ein Promotion-Trick von ihm war, um seine Ziele zu erreichen.
Aber Stefan, wie viel ist da von ihm und wie viel ist dann quasi von schlauen Marketing-Experten übernommen worden in seinem Stil? Ist das wirklich alles er? Kann ich gar
nicht
glauben.
Ich meine, wir haben ihn eben, das eben war sein Zitat. Und dann merkst du doch, mit welcher Energie er an diesen Sachen gearbeitet hat und wie er das verfolgt hat. Klar, diese ganzen Sachen, Instagram-Bespielung und alles, was wir heute haben an Social Medias, da hängt ein riesiger Apparat dazu zusammen. Aber er hat ja früher auch erkannt, er war bei Elton John, hat ihn als Mentor genommen, ist bei derselben Managementfirma wie Elton John. Er hat sehr gezielt seine Auftritte gemacht, auch seine YouTube wenn man sein YouTube-Image sieht, da ist er nicht als großer Star, sondern er hat oftmals kleine Bits, wo er ganz privat mit anderen Musikern spielt. Das ist dieses Image, ich bin euer Ed Sheeran geblieben. Also ich glaube, er hat viel daran gearbeitet selbst. Natürlich ist dann im Laufe der Zeit eine riesen Marketingmaschine da angelaufen, weil natürlich auch viele gemerkt haben, Mann, mit dem Typ kann ich echt viel Geld verdienen.
Ich finde es auch immer so interessant bei Ed Sheeran, dass er eigentlich so in Interviews kommt, da immer rüber wie so der eher bisschen schüchterne Typ, so der smarte Typ, der halt irgendwie so dabei sitzt und dann halt irgendwie mal einen schlauen Satz zu sagen hat. Also wirkt eher zurückhaltend, finde ich persönlich. Und dann merkt man aber genau das, was wir auch eingangs besprochen hatten, so dass er halt irgendwie eines Morgens aufwacht und sagt, ich gehe nach L.A. und ich werde meine Musik groß machen. Das spricht einfach schon für ein enormes Selbstbewusstsein, was dahinter steht. Also das ist ja einfach auch, ja, also das ist ja wirklich eine Charaktereigenschaft von ihm. Dieses, naja, irgendwie zurückhaltend vielleicht zunächst mal, oder ich bin hier irgendwie so der Shy Guy, aber ansonsten bin ich wirklich in mir selbst drin, total selbstbewusst. Ich bin richtig ehrgeizig und ich weiß, dass ich wirklich was mitzubestimmen habe hier im Pop-Business.
Und die L.A.-Geschichte war ja schön, das war ja seine erste Sache. Er hat ja früher seine EPs aus dem Rucksack verkauft, also selbst produziert. Genau, und wenn man überlegt, dass sein erstes Collaboration-Album Nummer 5, also wo er mit Indie-Künstlern zusammengearbeitet hat, mit DJs, nur über Twitter und Twitter-Vermarktung im Prinzip Nummer 2 in England geworden ist, da wusste er schon und hat schon gemerkt, wo der Hase langläuft. Und von dem Verkauf seiner EPs hat er sich ja dann übrigens das Ticket nach L.A. geleistet. Mhm. Er hat, glaube ich, irgendwie 2000 Pfund gemacht und hat sich das Ticket geholt. Und das war natürlich ein Riesensprungbrett. Das ist also Networking der allerfeinsten Art, wo er begriffen hat, das muss ich unbedingt machen. Harry Styles, One Direction, er hat immer die richtigen Leute an seiner Seite gehabt, mit denen er weiterkam. Ich mache ihm das nicht als Vorwurf, weil es funktioniert natürlich nur, und da sind wir uns, glaube ich, einig, wenn man ein tolles Produkt hat, nämlich tolle Songs. Und da ist er einfach, die hat er.
Und hier geht's weiter mit Small Bump.
You're just a small bump on board. You're brought to life. You might be left with my hair, but you have your mother's eyes. Oh, I'll hold your body in my hands, be as gentle as I can. But for now, you're a scan of my unmade plans. A small bump in 4 months, you're brought to life. And I'll whisper quietly. Truth.
Small Bump von Ed Sheeran, die traurige Geschichte einer Fehlgeburt, Michelle.
Ja, genau. Also in dem Lied geht's um eine enge Freundin von Ed Sheeran, die ein Kind im 5. Monat verloren hat. Und ich weiß noch, wie krass ich das damals fand, als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe. Ich habe wirklich aufgehorcht und dachte so, Moment mal, worüber erzählt er hier eigentlich gerade? Mhm. So, und es ist jetzt 10 Jahre her. Und über sowas wie eine Fehlgeburt hat man damals, finde ich, nicht wirklich gesprochen. Das war, und ich finde, es ist noch immer ein Tabuthema. Das wird so nach und nach medial aufgearbeitet. Und ich finde es einfach rückblickend einfach echt mutig von Ed Sheeran, dass er so ein Thema in einem Song aufgearbeitet hat. Und ich finde das nicht nur mutig, ich finde das auch einfach wirklich gut, weil es gibt so viele Menschen, denen das passiert, um denen einfach zu zeigen, du bist nicht alleine damit. Das kann leider passieren. Und einerseits zeigt es, wie persönlich Ed Sheeran in seinen Songs wird, also dass es wirklich da um eine gute Freundin von ihm geht. Andererseits, genauso wie bei The A-Team, was wir am Anfang ja auch kurz besprochen hatten, ja, es geht, wo es ja um eine Prostituierte geht, die an einer Drogensucht leidet. Er nimmt sich auch wirklich gesellschaftlicher Problematik an. Und ja, das finde ich wirklich, das kann man ihm wirklich zugute halten, dass er wirklich was zu sagen hat.
Und das mit tollem Songwriting und auch mit seinen Texten, weil ich muss ehrlich sagen, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, hat mich ja eher die Schilderung, er schildert ja, wie er mit diesem Kind, wie er es im Arm hält. Also es ist ja, er schreibt es ja von der anderen Seite. Er sieht ja eigentlich das schöne Erlebnis, wenn das Kind geboren worden wäre. Und er macht das fantastisch. Und die A-Team ist ja auch so eine Teenager-Version von Phil Collins' Another Day in Paradise. Also das hat er ja auch nochmal auf seine Art und Weise klasse umgesetzt. Also es ist einfach sein Songwriting und wie er mit den Lyrics umgeht. Er schreit es uns nicht ins Gesicht, diese Thematik, sondern er umschreibt sie sehr zärtlich, sehr intim, und überhaupt ist das erste Album ja ein sehr intimes Album, das viele seiner Geschichten, die er vorher erlebt hat, dann auch verarbeitet.
Gehen wir mal auf die private Situation von Ed Sheeran 2011 ein. Der plötzliche Ruhm mit allem, was dranhängt. Okay, er hat es offensichtlich so gewollt, war ja nicht unbeabsichtigt. Manche verkraften das aber trotzdem nicht und drehen dann durch. Nicht so bei Ed Sheeran, der scheint noch bodenständiger geworden zu sein, Michelle.
Ja, ich finde, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also er hat seine Freundin geheiratet, seine langjährige, Cherry Seaborn. Die kannten sich auch schon seit Schulzeiten und hatten sich so ein bisschen aus den Augen verloren, haben sich dann 2015 wiedergesehen auf einer Party von einem Schulfreund. Und ja, dann hat's gefunkt und sie haben mittlerweile geheiratet und eine Tochter. Und ansonsten, ja, Ed Sheeran ist, Stefan hat es ja auch schon vorhin gesagt, hat regelmäßig Gastauftritte in Fernsehserien und in Filmen, genau, zum Beispiel Game of Thrones, und im dritten Teil von Bridget Jones ist er zum Beispiel auch zu sehen. Und ja, ansonsten hat er 3 weitere Alben rausgebracht, wovon alle mindestens Goldstatus erreicht haben. Also wir hätten auf jeden Fall noch Material für einen weiteren Ed Sheeran Podcast. Ich finde auch, wir haben noch lange nicht alles gesagt über ihn, auch heute. Und ja, er ist einfach eine richtige Hitmaschine und die wirklich einen großen Teil zur Weiterentwicklung der Popmusik beigetragen hat. Und ich finde, also das Singer-Songwriter-Genre auf jeden Fall auf eine ganz neue Ebene gebracht hat.
Ich finde es persönlich, finde ihn persönlich musikalisch von dem, was er tut, nicht revolutionär in seinem Genre. Was er natürlich, wofür er steht, ist diese Verbindung von allem, was er da herstellt. Eben diese Loopstation, diese Begründung eines neuen Genres selber, aber es bleibt Akustik. Pop mit schönen Melodien, die er zugegebenermaßen am Fließband schreiben kann und auch für andere schreiben kann. Aber es ist dieses, wie er die Musikwelt verändert hat, wie er immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Songs auch für andere Artists geschrieben hat, um im Gespräch zu bleiben, um andere Artists zu fördern. Das finde ich ist sein Verdienst. Von musikalisch, wenn wir das erste Album hören und jetzt nicht dran denken, dass er das live im Studio geloopt hat, sondern es wäre eine Band. Ja, dann ist das ein schönes Akustikalbum mit 1, 2, 3 Song-Highlights, die wir schon gehört haben. Aber ich finde, er ist musikalisch, rein vom musikalischen, nicht, wie so man so schön sagt, groundbreaking, sondern er hat dieses Genre des Solo-Künstlers, das hat er ganz neu definiert. Ich finde, das ist sein großer Verdienst.
Ich weiß, also ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Und ich würde das auch in Teilen so unterschreiben, aber was ich wirklich sagen muss, ist einfach dieser schnelle Sprechgesang, wo man sich auch zum Beispiel drüber streiten kann, ist es jetzt ein Rap-Flow, ein vollständiger oder nicht? Oder ist es nur Sprechgesang letztendlich? Das wäre jetzt nochmal eine Geschichte für sich. Ich finde, er hat schon damit wirklich was ganz Neues mit eingebracht letztendlich. Und wie du sagtest, er hat es einfach geschafft, viele Genre miteinander zu verbinden. Und gerade auch das Thema mit der Loopstation, auf einmal war das total der Trend. Also er hat es vielleicht nicht revolutioniert, ja, da will ich dir zustimmen, aber auf jeden Fall hat er diesen Singer-Songwriter auf eine neue Ebene wirklich gebracht, genau mit diesem extrem schnellen Sprechgesang. Ich nenne es jetzt bewusst Sprechgesang. Und eben zum anderen mit der Loopstation. Und ja, er kann die Sachen wie am Band schreiben letztendlich, aber das macht's ja nicht, macht ja die einzelnen Songs nicht weniger schlecht letztendlich.
Ja, gut, wir haben vorhin über Alben gesprochen. Und um da einzugreifen, früher hattest du, was heißt früher? Ich rede immer von früher, aber ein Album bestand aus 8 Songs. So, da hattest du 30 Songs geschrieben und du musstest 8 gute auswählen. Er ist in der Lage, halt alles rauszuhauen, was er denn so von sich gibt. Und wenn es nicht auf Platte erscheint, bringt das auf YouTube raus. Er hat ganz andere Möglichkeiten, das zu tun. Ich glaube, es ist qualitativ nicht immer auf dem Höhepunkt, was er da so treibt. Ja, Loopstation ist super, Sprechgesang haben wir gehört. Craig David, finde ich, hat das auch schon gemacht. Du hattest auch eine Zeit mit Bands wie Arrested Development, die Ähnliches getan haben, diesen Akustik-Hip-Hop schon etabliert haben. Da ist er nicht unbedingt vorne. Er hat es aber aufgegriffen und da gebe ich dir recht und vielleicht ja, auf eine neue Ebene gehoben. Aber ich glaube, und dann ist es das Gesamtpaket Ed Sheeran, das seinen Erfolg ausmacht.
Und ich finde an diesem Disput ganz interessant, ich habe rausgehört, dass es irgendwie wirklich der Scheidepunkt ist zwischen diesem Internetkünstler sozusagen, der sein Songmaterial über Streaming und über die sozialen Medien vertreibt, und einem Albumkünstler, der letzten Endes nochmal so ein richtig fettes Album raushaut, aber mit all diesen Begleiterscheinungen, die das neue Zeitalter mit sich bringt. Insofern hat sich der Kreis hier, finde ich, ganz perfekt geschlossen. Und es schließt ja nicht aus, dass wir uns auch nochmal mit Ed Sheeran beschäftigen. Michelle, wenn es noch viel zu erzählen gibt, werden wir das sicher bei Gelegenheit tun. Das war's auch schon fast wieder für heute. Obwohl, einen haben wir jetzt noch. Die letzte Single aus Plus ist Give Me Love. Dazu sagt Ed Sheeran, das ist ein wichtiger Song für mich. Er hat einen ausgeprägten Sound und ich denke, das ist die Richtung, in die ich in Zukunft gehen will. Im Text geht es wieder mal um eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Und hier schließt sich auch der Kreis. Der Film 8 Mile von Eminem hat Ed Sheeran nämlich sehr stark beeinflusst, vor allem wegen der Rap-Battles und dem Freestyle-Rap. Wobei es darum geht, aus dem Stegreif Texte zu kreieren und sich auszudenken. Und genau das hat Ed Sheeran bei Give Me Love auch gemacht. Ich sage danke fürs Zuhören und vielen Dank auch fürs Mitmachen an Michelle Habermehl.
Sehr gerne.
Und Stefan Fahrig.
Ja, danke. Und Michelle, ich hoffe, wir machen noch viele Ed Sheeran-Alben zusammen.
Ja, das würde mich doch auch freuen.
Ich bin Frank König und tschüss.
Give me love like her. Lately I've been waking up alone. Splattered teardrops on my shirt. I told you I'd let them go, and that I'd fight my corner. Maybe tonight I'll call ya after my blood turns into alcohol. I just wanna hold you. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My. Oh, give me love. 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 My. Give me love. Give me love like never before. 'Cause
cause lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. You know I'll fight my corner, and that tonight I'll call ya after my blood is drowning in alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind. Give me love, my mind, my mind. Give me love.
Ein Stück Geschichte. Die S4H1 Meilensteine.